Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Steht in Epheser 2, Kapitel und Vers 8. Mit diesem Wochenspruch begrüße ich euch alle ganz herzlich. Besonders begrüße ich Prädikant Alexander Bär. Schön, dass du den Gottesdienst mit uns feierst. Dann freuen wir uns heute auch, dass Frau Lommel wieder im Hause ist. Schön. Folgendes ist abzukündigen. Folgendes ist abzukündigen. Am Montag um 19.15 Uhr Gebetskreis in Medenbach. Am Donnerstag 19 Uhr Tischtennis TVJM in der Turnhalle in Medenbach. Am Freitag 9 Uhr Bibelwalking, Treffpunkt Hofgut Neustadt. Und für kommenden Sonntag laden wir ganz herzlich zu einem Köchspielgottesdienst gemeinsam mit der FEG Breitscheid um 10.30 Uhr. Um 10.30 Uhr in Breitscheid Hermannsruth ein. Sitzgelegenheiten sind selbst mitzubringen. Die Predigt hält Pfarrer im Ruhestand Uwe Herrmann aus Liebenscheid. Also am kommenden Sonntag ist hier in Medenbach kein Gottesdienst. Erreichbar ist das Gelände von Breitscheid aus zu erreichen, wenn man Richtung Gustenhain-Rabenscheid fährt und in der starken Rechtskurve nach links in den Wald abbiegt. Der Weg ist geteert. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für die Ökumene und Auslandsarbeit der EKD erbeten und betrug 69 Euro. Für die eigene Gemeinde betrug die Kollekte 16 Euro. Ganz herzlichen Dank für alle Spenden. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die eigene Gemeinde. Wir singen nun das erste Lied, Nummer 295, die Strophen 1 bis 5.
Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir feiern ihn im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte mit euch gemeinsam aus dem Gesangbuch unter der Nummer 810 die erste These der Barmer Theologischen Erklärung lesen. Die stammt aus dem Jahr 1934 und ich finde, dass sie immer noch wert ist, gelesen und auch bekannt zu werden. Wir lesen es gemeinsam. Ich versuche so melodisch und langsam zu lesen, dass ihr gut mitkommt. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Kommt, lasst uns anbeten. Lasst uns unsere Sünden bekennen. Herr Jesus Christus, es gibt so viel Lüge und Unwahrheit in der Welt und so viele Missverständnisse und so viele Fake News und so viele Anzeigen in Social Media und so viele Aussagen und manches Mal verirren wir uns vielleicht selbst und spinnen uns in unserem eigenen Gehirn etwas zurecht und in unserem Herzen und kommen weg davon, dass du Gott die Liebe bist und dass du uns lieb hast, so sehr geliebt, dass du in diese Welt gekommen bist, dich selbst hast zum Opfer machen lassen, gestorben und auferstanden bist für uns. Herr, erbarme dich. Hört auf die Gnadenzusage aus Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Lasst uns Gott ehren. Herr Jesus Christus, danke, dass du in die Welt gekommen bist und uns Freiheit geschenkt hast, dass du uns auf Augenhöhe begegnet bist, dass du gesprochen hast mit den Männern und Frauen in dieser Welt, dass du gegenwärtig ansprechbar, sogar berührbar geworden bist, dass du nicht fern im Himmel bist, sondern dass du auf diese Erde gekommen bist. Dafür danken wir dir. Wir hören auf die Schriftlesung aus Matthäus 12, die Verse 1 bis 14.
Ich lese aus Hoffnung für alle. Zu der Zeit ging Jesus an einem Sabbat mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Die Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren abzureisen, um die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, beschwerten sie sich bei Jesus. Sieh dir das an, was deine Jünger da machen, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nicht gelesen, was König David tat, als er und seine Männer hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes und gemeinsam aßen sie von dem Brot, das Gott geweiht war. Niemand außer den Priestern durfte das, David nicht und auch seine Männer nicht. Habt ihr nicht außerdem das im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun und so die Sabbatvorschriften übertreten? Trotzdem sind sie frei von Schuld. Und ich sage euch, hier geht es um etwas Größeres als den Tempel. Es heißt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Hättet ihr verstanden, was das bedeutet, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Nach diesen Worten ging er weiter und kam in ihre Synagoge. Dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Pharisäer fragten ihn, erlaubt das Gesetz Gottes, am Sabbat zu heilen? Sie suchten damit einen Vorwand, um Anklage gegen ihn zu erheben. Jesus antwortete, angenommen, jemand von euch besitzt ein Schaf und das fällt am Sabbat in eine Grube. Wird er es nicht sofort herausholen? Und ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann forderte er den Mann auf, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war wiederhergestellt. Sie war gesund wie die andere. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und fassten miteinander den Beschluss, Jesus zu töten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte lasst uns gemeinsam singen als Lied vor der Predigt die Nummer 161, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht habe ich es schon mal gesagt, ich bin Presbyter, also Kirchenvorsteher in Frankfurt. Ich bin gefragt worden, die hatten wahrscheinlich niemand Besseres und die haben eine relativ hohe Zahl von Presbytern. Und das ist sehr spannend oft, weil die Gemeinde eigentlich echt reich ist. Also 500 Jahre lang in Frankfurt, Selbstverwaltung, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was da über die Zeit zusammenkommt. Und für uns positiv hier im Dillkreis, die haben schon vor Jahren 5 Pfarrbezirke zusammengelegt. Das heißt, die haben auch relativ wenige Ausgaben für die guten Einnahmen, die die haben. Das ist aber nicht, warum ich das erzähle, sondern die Kirche, die ist auch sehr herausfordernd, also sehr modern, sehr vielfältig, was mir auch Freude macht. Manchmal sitzen da aber 4 bis 5 pensionierte Pfarrer oder aktive Pfarrer vor einem. Unter ihnen der ehemalige Stadtdekan von Frankfurt. Ich weiß nicht, warum die da hingehen, wahrscheinlich weil es so vielfältig ist. Und wenn ich dann predige, das ist nochmal eine andere Schippe, wie mit uns zu sprechen, die mir ungefähr alle gleich sind, sage ich mal. Und manchmal gibt es nach der Predigt noch die Möglichkeit, Fragen und Antworten zu stellen. So, dann fragt irgendjemand, jetzt die Pfarrer Gott sei Dank nett, aber irgendjemand fragt und dann musst du Rede und Antwort stehen. Und ich finde es gut, dass wir als Christen, egal ob jetzt hier vorne als Kirchenvorsteher oder als Gemeindeglied, als einfaches Gemeindeglied Rede und Antwort stehen über die Hoffnung, die in uns wohnt. Das ist es eigentlich, was jeder Christ tun soll. Rede und Antwort stehen. Und die haben jetzt angefangen, einen neuen Bibelkreis zu machen. Es sind im Moment noch wenige Leute da, aber überhaupt, dass in einer Stadt wie Frankfurt, in einer sehr offenen, vielfältigen Gemeinde, wieder ein Bibelkreis entsteht, finde ich, ist toll. Und ich bin gefragt worden, ob ich beim letzten Mal über das Thema Homosexualität predigen will. Jetzt war mir das unwohl. Zum einen, weil es natürlich persönlich ist, zum anderen, weil jeder da unter uns bestimmt eine unterschiedliche Meinung zu hat. Ich denke aber, dass man verantwortungsvoll miteinander umgehen kann, immer unter der Überschrift, wir haben alle die Weisheit nicht mit Schöpplöffeln gefressen, sondern wir müssen aufeinander hören. Die eine hat vielleicht bessere Einsicht. So. Und was ich halt auch nicht wollte, war jetzt über einzelne Bibelstellen reden. Das ist nicht, kann man mal machen, vielleicht in der Bibelstunde, aber das ist nicht das, was ich will. Ich glaube, es gibt einen grundsätzlichen Unterschied. Und ich habe so ungefähr das gesagt und ich finde es nett, dass ich die gleiche Predigt, ähnlich, aber fast gleich, in Frankfurt halten kann und hier, dass ich nicht mich anpassen muss, was die Leute gerne hören wollen, sondern dass ich sowohl in Frankfurt als auch bei euch das Gleiche sagen kann. Das Lied, was wir vor der Predigt gesungen haben, Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wem von euch es auch so geht, aber mir bedeutet das viel. Da steht so Jesus im Mittelpunkt, was mir schon mal wichtig ist. Und das ist eines der ältesten Lieder, die ich kenne. Jede von euch wahrscheinlich war im Kindergottesdienst. In Erdbach war es so, das Lied Liebster Jesu ist jeden Sonntag gesungen worden. Vielleicht nicht beim Krippenspiel, aber sonst jeden Sonntag. Und ich war 3 Jahre alt, als ich das erste Mal in den Kindergottesdienst gegangen bin. Warum erinnere ich mich so gut? Es war der Sonntag vor meinem 4. Geburtstag. Und das Stunse Mechtelt, kam und hat mich mitgenommen. Das wird so 15, 16 gewesen sein. Ich bin dann an der Hand zur Kirche gelaufen, das ist ja nicht weit. Und wahrscheinlich erinnere ich mich nicht wegen dem Mechtelt so sehr daran, es war alles neu, sondern ich musste dann mit dem Mechtelt auf der Seite von den Mädchen sitzen. In Erdbach war es so, die Mädchen haben auf der rechten Seite gesessen, wenn man reingekommen ist, und die Jungs auf der anderen Seite. Und ich saß natürlich dann neben dem Mechtelt, also auf der Mädchenseite. So haben sich die Zeiten geändert. Ich nehme an, aber in Medenbach war es früher auch so. In Erdbach war es so. Sagen wir mal, Erdbach ist vielleicht konservativer.
So. Und das Lied haben wir dann jeden Sonntag gesungen. Die Kindergottesdienste und die Jungschar, CVJM, und überhaupt die Frömmigkeit hier in Medenbach, Erdbach, im Dillkreis, die haben mich sehr geprägt. Und ich habe keinerlei schlechte Erinnerungen an irgendwas, was da gesagt wurde. Alles ist von einer tiefen Wertschätzung gegenüber der Bibel geprägt, fokussiert auf die Beziehung zu Gott und von einer großen Barmherzigkeit. Und das, finde ich, ist so wichtig, dass wir, selbst wenn wir eine unterschiedliche Meinung zu Sachfragen haben, auch biblischen Sachfragen, dass es mit Barmherzigkeit zusammenhängt. Und diese Barmherzigkeit habe ich persönlich erfahren. Die erfahre ich bei euch hier, wie auch in Erdbach. Und ich bin sogar ein bisschen stolz auf die Frömmigkeit. Denn die Barmer Theologische Erklärung von 1934 habe ich auch aus dem Grund lesen lassen. Die stammte aus der Zeit des Kirchenkampfes. Also der Nationalsozialismus hatte schon angefangen zu siegen. Hitler war Reichskanzler und es gab einen Streit mit der Kirche. Und dann haben fast alle Kirchenvorstände hier im Dillkreis, Dekanat Dillenburg, glaube ich, haben den Heidelberger Katechismus wieder eingeführt, weil man der Meinung war, dass man sich auf die Bibel beziehen muss, dass man einen Katechismus braucht, der Orientierung gibt. Natürlich sind hier die Leute schuldig geworden in Erdbach, in Medenbach, überall. Der Glaube, biblischer Glaube, schützt nicht vor Verstrickung, vor persönlicher Schuld, aber er gibt Orientierung. Damals war der Ungeist tief in die Kirche eingedrungen und war von vielen geradezu erbeten worden. Evangelische Christen haben sich nicht gehütet, Jesus und die Bibel entjuden zu wollen, also die Knechtsmoral in Anführungszeichen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament herauszutreiben. Biblische Frömmigkeit, die schützt nicht vor Schuld und Verstrickung, aber die gibt dagegen Orientierung, Sicherheit. Und so haben viele Christinnen und Christen im Dillkreis, in Dahlem und in Barmen, auch in Frankfurt und überall sich an dem Wort orientiert, aus Johannes 5, Vers 39. Jesus sagt, ihr sucht in der Schrift, weil ihr glaubt, das ewige Leben darin zu finden. Ihr sucht in der Schrift, weil ihr glaubt, das ewige Leben darin zu finden. Recht habt ihr, denn sie ist's, die von mir zeugt. Ich glaube, ihr glaubt, das Leben finden heißt Jesus finden. Der uns liebt, der uns nicht loslässt, der mit uns geht, der uns Hoffnung und Zukunft gibt. Jesus Christus, wie er in den Schriften des Alten und des Neuen Testaments bezeugt wird. Es ist nicht leicht, diesen missverständlichen Jesus zu finden. Die von euch die Bibel wirklich gut kennen und lesen, die werden manche Stellen haben, wo es nicht einfach ist, den liebevollen Jesus zu finden. Und alles, was wir lesen, das ist nicht vom Himmel gefallen. Die Muslime glauben, dass der Koran vom Engel so 1:1 Mohammed in die Feder diktiert worden ist. Das steht nicht in der Bibel, dass die Bibel so überliefert worden ist. Es ist in der Bibel total super zu sehen, die besteht aus unterschiedlichen Briefen, unterschiedlichen Büchern, die ist zusammengestellt worden, das siehst du überall und das wird total transparent dargestellt. Am Anfang der Bibel zum Beispiel gibt es 2 Schöpfungsberichte. Die stehen da und die sind so aufgeschrieben worden und die haben eine ganz andere Reihenfolge und so weiter. Die Leute, die die Bibel zusammengestellt haben, die haben das gesehen. Auch die Evangelien, das haben die gesehen und haben trotzdem gesagt, wir lassen diese Berichte nebeneinander stehen. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, steht nirgendwo in der Bibel, sondern sie ist aufgeschrieben, die ist redigiert worden, also zusammen, dass die in eine Form passt. Das Evangelium ist so aufgeschrieben, dass es eine gute Botschaft rüberbringt und die ist überliefert worden. Sie hat aber ihren Kern, und das ist das, was ich unterstreiche nochmal. Die ganze Bibel, Alten und Neuen Testaments, hat ihren Kern in den Berichten vom Sterben, vom leeren Grab und den Begegnungen mit dem wiederlebendigen Jesus. Das ist der Kern des Evangeliums. Ich habe angefangen zu lesen die Auferstehung des Sohnes Gottes von Professor Wright. Der war Professor im Vereinigten Königreich und ist heute oder war Dekan der Westminster Abbey. Das ist jetzt nicht irgendjemand. Und der sagt, die Berichte, die wollen nicht irgendetwas, sondern die leibhaftige Auferstehung Jesu überliefern. Und für Paulus ist es, wenn wir in den Korintherbrief schauen, ist das der Grund des Glaubens. Ohne die Auferstehung ist unser Glaube nichtig. Ich würde fragen, kann ein Glaube im Leben und im Sterben trösten, der nur aus Ideen besteht, der nur sagt, da soll irgendwie Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit überliefert werden, irgendein Gott? Nee, dass Gott mit uns ist, dass der in diese Welt gekommen ist, für uns hat sich zum Opfer machen lassen und auferstanden ist am dritten Tag. Und ich weiß selbst, dass das schwer zu glauben ist. Ich habe aber die Hoffnung mit euch, dass es letztlich Gottes Werk ist, dass wir glauben können, dass wir davon überzeugt sind. Und für viele war und ist es notwendig, alles festzuhalten. Ich nehme mal an, auch hier in der Kirche. Alles festzuhalten, was überliefert ist in den Schriften des Alten und Neuen Testaments. Und mit allem, auch alle Verse, alle Gebote, alle Tüpfelchen, wie geschrieben steht, am Gesetz. Denn, ich kenne die Frage selber, was bleibt denn bestehen, wenn ich auch nur eines davon loslasse als historisch, als Zeitgeist bedingt? Und viele, wir greifen zu dem Bibelvers aus 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift eingegeben ist nütze zur Lehre. Und so kommt aus dem Willen, den Glauben zu verteidigen, dass wir was haben, wo wir uns festhalten können, an Gott, an dem Glauben, an der Bibel, da kommt eine Verteidigung aller Tüpfelchen. Ich lade ein, habe ich den Frankfurtern gesagt, sage ich auch euch, die Ernsthaftigkeit und die Liebe zur Schrift zu sehen. Das hat etwas mit Ernsthaftigkeit, um den Glauben ringen. Das hat etwas mit Liebe zur Schrift zu tun. Und ich habe das in Frankfurt gesagt und sage es hier, mir fehlt das in unserer evangelischen Kirche in Hessen-Nassau manchmal, dass man den anderen sieht, dass das Ernsthaftigkeit ist und dass das Liebe zur Schrift ist und dass man da nicht einfach so drüber gehen kann. Ich lade aber auch ein, das Wort ernst zu nehmen. Die Schrift ist es, die von mir zeugt. Und sie ist Nütze zur Lehre im Guten. Die Schrift hat einen Zweck. Und dieser Zweck ist, dass sie aufgeschrieben ist zur Predigt, zum Kindergottesdienst, dass wir aber etwas lernen können daraus, zur Lehre, zum Unterricht. Die, die sie aufgeschrieben haben, die sie überliefert haben, die sie zusammengestellt haben, die sie übersetzt haben, die haben das getan, um von Gott im Neuen Testament vom Gott mit uns, Jesus Christus, und vom Wirken des Heiligen Geistes zu zeugen. Deswegen haben die das aufgeschrieben. Das ist der Zweck. Und es gibt so den Ausdruck, treibt die Schrift Jesus. Und erhält sie den Blick auf ihn oder verdunkelt sie ihn? Ich weiß nicht, wer von euch die Eroberung der Stadt Ai kennt. Ich glaube, Josua ist es. Da gibt es den Befehl, dass die ganze Bevölkerung dieser Stadt umgebracht werden soll, mit Frauen, mit Kindern. Da sehe ich nicht, was das mit der Liebe Gottes zu tun hat. Und das ist so eine Frage, sind alle Stellen der Bibel, zeigen die uns die Liebe Gottes oder tun sie es nicht? Und dann, wenn ich diese Frage mir erlaube, euch erlaube zu stellen, dann ist die Schrift Grundlage der Verkündigung und eines geschwisterlichen Gespräches. Das meine ich. Wenn wir anfangen, uns selber die Bibel auszulegen und nicht aufeinander hören und denken, ich weiß es, und jemand anderes sagt, ich weiß es aber anders, dann werden wir nur Zerschneidung haben. Dann werden wir hier aus dieser Kirche mit den 40, 50 Leuten, werden wir 50 neue evangelische Gemeinden gründen. Aufeinander zu hören und in Liebe miteinander umzugehen, in Liebe zu Gott, zu Jesus, aber auch im Hören aufeinander. Treibt die Bibelstelle, die ich lese, das Leben, Freude, Gerechtigkeit und Frieden im Heiligen Geist. Wisst ihr, wer uns das sagt? Paulus. Prüfet alles und das Gute bewahret. Wenn Paulus gesagt hätte, alles, was aufgeschrieben steht, ist so vom Himmel gefallen, da braucht ihr nichts zu prüfen, da braucht ihr nicht zu überlegen, macht das einfach, alles, was da steht, macht ihr einfach. Paulus sagt aber, prüfet alles und das Gute bewahret. Und wenn wir alles prüfen sollen, dann heißt es alles. Und so macht Paulus das transparent und lädt ein zu diesem Gespräch. Ich weiß auch, dass es schöner und einfacher wäre, wie andere Religionen, alles einfach zu nehmen, was da steht und abzuhaken. So, ich kann durch die ganze Bibel durchkommen, wenn ich keine Frau bin, wenn ich nicht schwul bin, wenn ich nicht, dann kann ich durch die ganze Bibel kommen und dann ist alles super. Aber es kann doch jetzt nur mal allen Ernstes, es steht in der Bibel, die Frau sei dem Manne untertan. Wenn der Mann toll ist, wenn der die Wünsche von den Augen abliest, alles super. Wenn der Mann aber ein brutaler Säufer und Schläger ist, dann kann es nicht sein, dass wir den Frauen sagen, ordne dich dem Mann unter. Gott will, dass jeder sein Kreuz auf sich nimmt, bis die Frau dann irgendwann tot auf der Kellertreppe liegt. Ich glaube, wenn Paulus uns das sagt, wir sollen das alles prüfen, dann meint er, in Liebe und in Verantwortung und natürlich im Gespräch miteinander alles zu prüfen. Und da gehören viele Sachen rein. Natürlich steht in der Bibel, seid untertan der Obrigkeit. Das hatte seinen Grund, ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber mit dem gleichen Spruch kann ich auch jedem Soldaten, der nach Russland gezogen ist und egal welche Befehle hatte, kann ich sagen, seid untertan der Obrigkeit. Da kann ich jeden Aufseher in jedem KZ, kann ich dem Spruch aufs Auge drücken. Wir müssen das, was in der Bibel steht, an den Maßstab legen. Erhält das unseren Blick auf Jesus oder nicht? Und Jesus hat selber, wir haben es in der Schriftlesung gehört, Jesus sagt, ich habe Gefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Und das Opfer meint nicht nur Tieropfer, das meint vor allem Menschenopfer. Prüft alles und das Gute bewahrt. Und Paulus macht noch eine krasse Sache auch. Wer in die Bibel schaut, in den 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 12, da sagt er, schreibt Paulus, das sage ich euch und nicht der Herr. Warum macht das der Paulus denn? Wenn der der Meinung gewesen wäre, dass alles, was er aufschreibt, Gottes Wort, also wirklich Gottes Wort, ist vom Himmel runtergefallen und indiskutabel, warum soll dann Paulus sagen, das sage ich euch und nicht der Herr? Weil er selber sieht, dass es einen Unterschied gibt. Weil man über die Worte, die Jesus gesagt hat, das nimmt man hin, das nimmt er auch hin. Aber die Sachen, die er selber als Ausleger, als Apostel sagt, da sagt er, das eine sage ich euch, das andere habe ich von Jesus. Und so macht gerade Paulus, der bei vielen Stellen als Kronzeuge für irgendwas herangeführt wird, macht er deutlich, und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass dieser Paulus sagen würde, Frau, dein Mann ist zwar ein Schläger und gewalttätig und Alkoholiker, aber ordne dich ihm mal unter. Das ist doch... So öffnet gerade Paulus das Gespräch zu einem geschwisterlichen Miteinander. Und in dieser Freiheit haben Menschen, sind die gewechselt vom Sabbat, vom Samstag, auf den Sonntag als Feiertag. Deswegen sitzen wir heute hier und nicht am Samstag. Weil die Menschen gesagt haben, die Christen, Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden, also am Sonntag, das feiern wir. Und davon ist auch laufend berichtet in den Evangelien Apostelgeschichte, dass die wieder nach 7 Tagen zusammengekommen sind. Und deswegen haben die Leute gesagt, nee, ist zwar gut und schön, der Sabbat ist der Sabbat, aber wir feiern den ersten Tag, den Tag des Herrn, den Sonntag. Und in dieser Freiheit leben wir, Jesus, das Leben in der Schrift zu suchen. Lehre aus der Schrift zu ziehen. Ich bin fern davon zu sagen, wir müssen den Zeitgeist oder sowas in die Bibel bringen. Aber ich lade ein, so mit der Bibel umzugehen, wie Paulus das auch und die Apostel, und zu fragen, was ist denn wirklich gemeint und ist das heute für uns relevant? Viele Sachen in der Bibel bauen darauf auf eine klare Hierarchie. Gott ganz oben, dann der König, dann die Männer, dann die Frauen, dann die Sklaven. Gott sei Dank haben wir keinen König mehr, dem wir untertan sein müssen. Gott sei Dank gibt es keine Sklaven. Gott sei Dank sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Dieser Gedanke an diese Ordnung ist aber in vielen Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament drin. Natürlich, die haben da gelebt. Heute müssen wir aber fragen, würde Jesus das heute, nicht nur was würde Jesus tun, sondern würde Jesus heute das, warum sollte Jesus das heute nochmal so sagen? Es gibt eine Stelle über die Ehescheidung, da sagt Jesus, das hat Mose euch geboten wegen eures Herzens Hartherzigkeit. So, ich lade euch ein, orientiert euch an der Bibel, aber orientiert euch daran, was da wirklich bezeugt wird, nämlich, dass Jesus für uns da ist und dass ich gefallen habe an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Natürlich in Demut, natürlich nicht in Besserwisserei, natürlich kritisch das alles zu hinterfragen. Und nur weil eine Sache keine Verurteilung ist, heißt es nicht, dass alles in Ordnung ist. Ich sage jetzt nicht, dass irgendwie Frauen anfangen sollen, darum geht es nicht. Es geht nur darum, ob wir Gottes Wort, die Bibel, als Instrument für die Freiheit nehmen oder als Instrument, andere zu quälen. Und im geschwisterlichen Gespräch, ich habe es schon gesagt, geht es um die Rolle der Frau. Früher gab es keine Frauen als Pfarrerin. Da war schon die Frage, ob Frauen überhaupt Kindergottesdienst machen können. Und das baut auf diese Stelle von Paulus, wo der sagt, das Weib schweige in der Gemeinde. Unser Herr Jesus Christus steht aber so im Evangelium, sagt Maria Magdalena im Garten. Du gehe hin und sage meinen Jüngern, Petrus und den anderen, dass ich auferstanden bin. Das ist das Evangelium. Es gibt kein besseres Evangelium wie die Geschichte, dass Jesus auferstanden ist. Und das sagt Jesus Maria Magdalena. Und das steht in der Bibel. Dann haben wir eine andere Stelle, die sagt, das Weib schweige in der Gemeinde. So, und jetzt überlasse ich es euch. Ihr seid alle klug. Ich hätte Schwierigkeiten zu sagen, das Weib schweige in der Gemeinde, wenn Jesus uns eindeutig ein anderes Beispiel gegeben hat. Wie das anderes zu verstehen ist, können wir drüber sprechen. Aber zu sagen, es steht irgendwo geschrieben, das und das, wäre ich vorsichtig. Wir leben, Gott sei Dank, in einer Zeit, in der unser Paulus sagt, und ich lese jetzt aus dem Galaterbrief Kapitel 5, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so als Hauptausdruck der Gesetzestreue, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und wenn wir jetzt auch im Dillkreis manche neuen Reformatoren haben, dann lasst uns mal schauen, was der gute Johann Calvin, der eigentlich den Dillkreis noch mehr geprägt hat als Luther, der schreibt in der Institutio, die 450 Jahre alt ist. Wir müssen das Gesetz untersuchen, was auch uns angeht und was weniger. Und weiter, Gott in reinem Glauben und reiner Frömmigkeit zu verehren und die Menschen in aufrichtiger Liebe zu umfangen, ist die wahre und ewige Richtschnur der Gerechtigkeit, die den Menschen aller Völker und aller Zeiten vorgeschrieben ist, wenn sie ihr Leben nach Gottes Willen gestalten wollen. Gott in reinem Glauben und reiner Frömmigkeit zu verehren und die Menschen in aufrichtiger Liebe zu empfangen. Das ist die wahre und ewige Richtschnur. Und mit Jesus. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich lade euch ein, mit mir zu singen 346, die Strophen 1, 3 und 4.
Ich bitte euch, mit mir zu beten. Du, unser Vater, hast uns so sehr geliebt, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt geschickt hast. Nicht als ein Blitz, der vom Himmel gefallen ist, sondern als ein kleines Kind, verletzlich und missverstehbar, dass die Menschen mit dir diskutieren konnten und mit dir sprechen. Und dass du dich nicht abgewandt hast, selbst wenn Menschen sich von dir abgewandt haben und nach deinem Leben getrachtet haben. Du bist hingerichtet worden, weil du die Liebe Gottes in diese Welt gebracht hast, dass dir Barmherzigkeit wichtiger ist als Menschenopfer. Herr Jesus Christus, hilf du, dass wir beitragen, Barmherzigkeit und Liebe in die Welt zu bringen und dass wir deine Jüngerinnen und Jünger sind und dich bezeugen als den, der heute noch lebt und auf den wir hoffen und der unser Leben glücklicher macht als ohne dich. Und alles, Vater, legen wir durch unseren Herrn Jesus Christus in deine Hände, wenn wir jetzt gemeinsam bitten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt Platz und lasst uns noch die eine Strophe des Liedes 163 singen. Ich möchte euch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.